Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.
Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kultur-Podcast. Ich bin Marc Lepuna und wir setzen mit der heutigen Podcast-Folge direkt da an, wo wir mit der letzten aufgehört haben. Mein Gast ist Hans-Jürgen Schatz. Unser Thema ist Erich Kästner. Und wer die letzte Folge noch nicht gehört hat oder sich vielleicht nochmal daran erinnern will, worum es ging um die ersten 31 oder 32 Jahre im Leben von Erich Kästner. Und Hans-Jürgen, wenn ich das richtig sehe, hat Kästner selber die schon mal ganz gut zusammengefasst, oder?
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, die Überschrift lautet kurzgefasster Lebenslauf. Und das ist ein sehr schönes Gedicht, wie ich finde, reich an Worten, an Wortschatz, an Möglichkeiten. Und er gibt sehr gut sein Leben wieder aus diesen ersten Jahren, also bis 1930 eigentlich. Wer nicht zur Welt kommt, hat nicht viel verloren. Er sitzt im All auf einem Baum und lacht. Ich wurde seinerzeit als Kind geboren, ehe ich's gedacht. Die Schule, wo ich viel vergessen habe, bestritt seitdem den größten Teil der Zeit. Ich war ein patentierter Musterknabe. Wie kam das bloß? Es tut mir jetzt noch leid. Dann gab es Weltkrieg, statt der großen Ferien. Ich trieb es mit der Fußartillerie. Dem Globus lief das Blut aus den Arterien. Ich lebte weiter. Fragen Sie nicht, wie. Bis dann die Inflation und Leipzig kamen, mit Kant und Gotisch, Börse und Büro, mit Kunst und Politik und jungen Damen. Und sonntags regnete es sowieso. Nun bin ich circa 31 Jahre und habe eine kleine Versfabrik. Ach, an den Schläfen blühen schon graue Haare. Und meine Freunde werden langsam dick. Ich setze mich sehr gerne zwischen Stühle. Ich säge an dem Ast, auf dem wir sitzen. Ich gehe durch die Gärten der Gefühle, die tot sind, und bepflanze sie mit Witzen. Auch ich muss meinen Rucksack selber tragen. Der Rucksack wächst, der Rücken wird nicht breiter. Zusammenfassend lässt sich etwa sagen, ich kam zur Welt und lebe trotzdem weiter.
Wer das nochmal ausdechiffriert haben möchte, der muss in die letzte Podcast-Folge reinhören. Wir hatten Kästner vorgestellt als Lyriker, als Kinderbuchautor, als Berlin-Experte und wir haben aufgehört mit dem Roman Fabian, der ein etwas düsteres Buch ist. Und düster ist eigentlich auch das Stichwort, mit dem ich die heutige Folge beginnen möchte, weil Erich Kästner eben heutzutage und gerade in den letzten Jahren ist das auch immer wieder zitiert worden für seine Zeitzeugenschaft bei der Bücherverbrennung 1933.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes Zeitzeugenschaft, also mehr als Leute, die Zeitgenossen waren zu der Zeit. Die Bücherverbrennung fand statt am 10. Mai 1933 auf dem heutigen Bebelplatz, dem Platz zwischen Staatsoper und, ich glaube, es ist die juristische Fakultät, die heute in der sogenannten Kommode sitzt, genau. Diesem geschwungenen Haus, was der Berliner Kommode nannte, weil es wie eine barocke Kommode eben ist. Und dort wurden die Bücher verbrannt. Und Erich Kästner war da hingegangen und hat sich das Ganze mit angeschaut und hat also dann auch gehört, wie einmal einer dieser Jungs, die das ja dort fabriziert haben, ausgerufen hat, gegen Dekadenz und moralischen Zerfall, für Zucht und Sitte in Familie und Staat. Ich übergebe der Flamme die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser und Erich Kästner. Und in dem Moment erkannte eine Kabarettistin den Kästner, die da auch stand, und die soll laut ausgerufen haben, dort steht ja Kästner. Es ist ihm da aber nichts passiert deswegen, er ist von da dann weggegangen. Kästner war ja ein sehr, sehr prominenter Autor, ein sehr populärer Autor und ein sehr beliebter Autor. Der wurde wahnsinnig viel gelesen. Und natürlich, wenn wir das hier hören, Sitte und Zerfall und Dekadenz und so weiter, wenn wir dann Fabian denken, dann mag das schon sein. Und auch manche Gedichte sind ja so. Und er hatte ja noch 1932 in seinem vierten Gedichtband, der noch veröffentlicht werden konnte, ein Gedicht geschrieben, Marschliedchen. Das beginnt mit der Zeile, ihr und die Dummheit marschiert in Viererreihen die Kasernen der Vergangenheit. So fängt das schon mal an und jeder wusste natürlich, wer gemeint war. Und es endet mit der Zeile, dass die Zeit kommen würde, wo man sich erzählt, Mit diesen Leuten war kein Staat zu machen. Das sind Sachen, die er da noch veröffentlicht hat. Immerhin war er im Lande. Tucholsky hat berichtet aus dem Ausland, aus Schweden, und Karl von Ossietzky hat es hier gedruckt. Also war Kästner da vielleicht in dem Fall der Mutigere. Das hat er dort mitgemacht, aber alle Bücher von ihm, die es schon gab, wurden verbrannt, mit einer Ausnahme, Emil und die Detektive. Das war davon ausgenommen. Also es gibt so ein paar prominente Fälle in dieser Zeit. Ich meine auch der Komponist Franz Leha gehört dazu, der mit einer jüdischen Frau verheiratet war, der so irrsinnig berühmt und populär und beliebt war. Max Liebermann hat man in Frieden gelassen. Der hatte das Glück, 1935 dann zu sterben. Seine Frau hat ihn überlebt und hat sich dann, als sie wusste, sie soll abgeholt werden, dann eben vergiftet. Aber Kästner ist da durchgekommen. Der hat Glück gehabt irgendwie. Wobei er hat sich auch wohl nicht zu Schulden kommen lassen in jener Zeit. Gibt ja von Zuckmayer diesen berühmten Report, den er für die Amerikaner geschrieben hat über Schriftsteller aus der Zeit. Und ich meine, da habe ich den Satz gelesen, dass er nicht mal als Mitläufer zu nennen sei. Ich weiß nicht, Kästner hat existiert, hat auch in der Zeit gelebt, war in Lokalen, allem, aber irgendwie war er gar nicht vorhanden. Also das ist eine ganz merkwürdige Sache, sein Faszinosum, diese Sache, wo die Leute immer wieder fragen, warum ist er eigentlich in Deutschland geblieben? Und darüber hat er ein Epigramm geschrieben, wo er sagt, ich bin ein Baum, der in Deutschland gewachsen, wenn es sein muss, auch in Deutschland verdorrt, das ist verknappt. Aber er hat immer wieder gesagt, er bleibt, weil er Angst um seine Eltern hatte, die alten Eltern in Dresden. Er war ja im Ausland mehrfach, er hat sich Filme angeguckt, amerikanische Filme, für die er eine deutsche Synchronfassung schreiben sollte. Aber er kam immer wieder. Und dann gibt es eine typische Kästner-Humor-Sache, wo er sagt, ja, auch bei Uraufführungen im Theater bin ich lieber bei der Premiere dabei, als mir hinterher erzählen zu lassen, wie es war. Mhm. Also das ist, nennt man dann wohl Galgenhumor. Mhm. Das war auch Kästner. Ja, der Emil wurde nicht verbrannt. Und auch das Fliegende Klassenzimmer wurde vor Weihnachten 1933 noch von der Deutschen Verlagsanstalt ausgeliefert. Und da wurden tausende Exemplare noch verkauft zum Weihnachtsfest. Und die drei Männer im Schnee und Emil und die drei Zwillinge, das erschien dann schon 1935 im Ausland. Ich nehme an, in der Schweiz, weil Kästners Verleger, glaube ich, war in der Schweiz. Und dann erst später kam das ja alles nach Deutschland. In Berlin waren die Bücher aber zu kaufen, die im Ausland verlegt worden waren. Also Kästner war präsent und erst 1936 kam dann das Totalverbot für ihn, also eine Veröffentlichung. Und bis dahin aber war Emil und die Detektive eben hier in Deutschland, in Berlin, eben zu haben. Er war dann in der Zeit des Verbots, bevor das Totalverbot kam, er war dann zum Unterhaltungsschriftsteller geworden. Wir haben ja im ersten Teil dieses Podcasts ein bisschen doch was gehört über seine politische Haltung, seine soziale Haltung, seine sexuellen Geschichten und so weiter und so weiter. Das hat er dann runtergefahren und hat dann geschrieben Drei Männer im Schnee, also ein wunderbarer Roman. Er hat dann geschrieben Der kleine Grenzverkehr, eine Sache, die zwischen Bad Reichenhall und in Salzburg dann spielt, während der Salzburger Festspiele, 37 geschrieben, 38 unter völlig veränderten politischen Voraussetzungen erschienen, und Die verschwundene Miniatur. Alles gute Werke, aber eben die reine Unterhaltung. Das war Kästner dort eben unter den Linden mit der Bücherverbrennung. Er hat später eine Rede darüber geschrieben, die er vor dem PEN gehalten hat. Er war, glaube ich, Vorsitzender vom Deutschen PEN-Club dann. Und hat da diese Rede gehalten und hat sich auch anderweitig geäußert. Und hat da wohl auch, soweit ich mich erinnere, geschrieben, dass Goebbels das Ganze initiiert hätte. Aber zuerst ging das, und das war ja das Erschreckende, von Studenten an Hochschulen aus, diese ganze Sache. So im vorauseilenden Gehorsam, die Buchläden und private Bücherschränke und sonst was, Bibliotheken leergeräumt haben, um das alles eben zu verbrennen. Und ich glaube, Goebbels fand das dann erst nur eine gute Idee und war dann eben wie auch dabei. Das war die Sache mit Kästner und der Bücherverbrennung. Der Krieg hat ihn dann natürlich im wahrsten Sinne des Wortes auch getroffen, also das Wohnhaus getroffen, von wo er gewohnt hat. Kästner war ja, ich glaube, um 1930 rum, als er sich's leisten konnte, von der Untermiete in der Prager Straße umgezogen in Richtung Kurfürstendamm. Also der zog immer irgendwie in eine gute Gegend. Und wo Gleichgesinnte vielleicht zu vermuten waren, und wohnte in der Roscherstraße 16. Das ist so etwa, wenn wir von der Schaubühne über den Kudamm da rübergehen ins Viertel, Sübelstraße, so, das war seine Ecke. Da hat er seine Wohnung gehabt, offenbar eine schöne Wohnung mit einer großen Bibliothek. Er hat dann auch Schäden versucht, gültig zu machen beim, ich habe vergessen, wie das Amt heißt, ich glaube, Hanuschek hat das genau beschrieben und wollte auch Buchtitel wiederhaben und so. Also hat er Listen geschrieben. Das ist eine ganz merkwürdige Sache. Die hat mich etwas merkwürdig berührt, diese ganze Sache. Also er war total ausgebombt und er hat ein Gedicht darüber geschrieben, was ich aber nicht jetzt parat habe, wo er schreibt, durch die Luft segelten ein Konzertflügel, eine Bibliothek, ein Smoking, ein Frack und ich weiß nicht was. Also auch so mit, ja, bitterem Humor geschrieben. Und er hatte das Glück, dass um die Ecke in der Sübelstraße die Louise-Lotte Enderle wohnte, in der Nummer 8. Also eine Frau, die er ja seit 1900, weiß ich gar nicht, 26, 25, 26 aus Leipzig kannte. Die war damals, als Kästner dort bei der Zeitung rausflog, mit Erich Oser, dem späteren E.O. Plauen, und Erich Knauf, einem Zeitungsredakteur, zusammen nach Berlin gekommen. Und die wohnte dort. Die arbeitete als Dramaturgin bei der UFA in Babelsberg und konnte dort wohnen. Und das war eine Gegend, wo Kästner dann genau wie in Wilmersdorf, an der Grenze zu Schöneberg, oder ist die Nachhautstraße noch Wilmersdorf? Weiß ich jetzt gar nicht genau. Also wir wissen, wovon wir reden. Prager Straße, Prager Platz. Hat er dort ein neues Zuhause gefunden, auch im Café. Er hatte das Café Carlton vorher am Nürnberger Platz, den es nicht mehr gibt heute. Das ist eine Straßenkreuzung, Nürnberger Straße, Spichernstraße, Geisbergstraße. Und stattdessen zog er einen ins Café Leon oder Leon, wie immer es hieß. Wir alle kennen das Haus heute, wo die Schaubühne residiert, die vom Hallischen Ufer in Kreuzberg umgezogen war, noch mit Peter Stein an den Kurfürstendamm. Ein berühmter Bau von dem Architekten Mendelssohn. Und eine ganz wichtige, große, unverwechselbare Sache, dieser Rundbau. Und da gab es auch Rundanbauten. Und da war das Café Leon drin, da war auch das Kabarett der Komiker drin, was es damals schon gab. Interessanterweise hinter diesem Bau mit den Lokalen waren noch vor ein paar Jahren, also wir reden jetzt im Jahre 24, bis vor ein paar Jahren waren da Tennisplätze. Und da hat auch Kästner gespielt. Nabokov, der da gewohnt hat, hat da Tennis gespielt. Auch noch in der ganzen Zeit waren die dort, also die Dinger. Und dann saß man anschließend wieder auf der Terrasse im Café und hat sich vielleicht sagen lassen, Gott, hast du heute toll gespielt oder ich weiß nicht was. Dort in diesem Stammcafé verkehrte er und er war auch mal im Kabarett der Komiker auf der Bühne. Kästner muss irgendwie da auch ein Talent gehabt haben. Er trat ja auch in seinen eigenen Verfilmungen mit auf oder mindestens aus dem Off, aber oft auch eben im Bild und hat auch Dialog gesprochen, in kleinen so, wie Hitchcock das gemacht hat, so kleine Auftritte in den Filmen. Und im Kabarett der Komiker war er Hausautor, hat also dort auch geschrieben für die Chansons oder Gedichte vielleicht geschrieben. Und in diesem Mendelssohn-Bau war auch ein großes, großes Kino drin. Also das war so eine Sache, das war genau das Richtige für Kästner. Und er hat dort mal in einer Benefizveranstaltung zusammen mit Ernst Busch, Walter Mehring, Ernst Toller auf der Bühne gestanden, auch vorgetragen. Er hat sich ziemlich engagiert für soziale Belange in der Zeit auch. Und Walter Trier, der große Illustrator von Kästner, den wir kennen, also vom Titel Emil und die Detektive und ich glaube auch Pünktchen und Anton hat er gemacht.
Das sind immer diese gelben, also das hat wahrscheinlich jeder jetzt vor Augen, diese gelben Bilder.
Und interessanterweise, ich war so überrascht, in der Münchner Villa Stuck, die dem Maler Franz von Stuck gehört hat, da habe ich zwei Lesungen mal gemacht. Und die eine war über Schüler von Franz von Stuck. Und interessanterweise hat Walter Trier, von dem wir doch nun diese Zeichnungen kennen, bei diesem opulenten Malerfürsten, der auch in seinen Bildern so opulent war, die Sünde und was da alles war, wobei ich eine schöne Sache da erlebt habe. Ich ging auch so ein bisschen rum da am Vormittag, bevor ich gelesen habe, stand ein Ehepaar vor diesem, hatte glaube ich in mehreren Versionen gemalt, die Sünde. Mhm. Und da steht unten drunter, war ein Schild, wie man das früher auf den Bilderrahmen hatte, goldenes Schild mit schwarzer Schrift. Und die Frau las ihrem Mann vor, was da drauf stand, sagte, guck mal, das heißt die Suende. Und das, ich bin gleich weitergegangen, weil das doch zu komisch war. Gut, also kleiner Schlenker, Franz von Stuck war der Lehrer von Walter Trier. Diese opulenten Bilder, da lernt man bei diesem Mann, wie man malt und dann macht man sich fast frei davon. Und dann, wir kennen ihn dann heute mit den Zeichnungen, aber da waren auch Bilder eben von Trier ausgestellt in dieser Sache. Und Walter Trier, deswegen erzähle ich von dem, hat im Kabarett der Komiker ein großes Wandgemälde gemacht. Das war wohl im Foyer, im Entree irgendwie war das drin. Und bei der Gelegenheit würde ich gerne hinweisen auf ein Buch, was vor, Gott, ich weiß es gar nicht mehr, lass mich eben reingucken, nee, wir haben es nicht hier liegen, vor, weiß ich nicht, 4, 5 Jahren erschienen ist, Friedrich der große Detektiv von Philip Kerr, der war, glaube ich, ja Engländer, nicht? Hat Kriminalromane geschrieben, über die Kästner-Zeit eigentlich auch sehr, sehr gut recherchierte Kriminalromane und hat dieses Kinderbuch geschrieben, ein Buch für Kinder. Ich habe das so gerne gelesen, großartig übersetzt auch. Das spielt mit Erich Kästner, der kommt in dem Roman vor. Der Friedrich, der große Detektiv, ist ein kleiner Junge und sein Vater ist Zeitungsredakteur. Und in dieser Zeitungsredaktion verkehrt natürlich Erich Kästner, der ständig für Zeitungen geschrieben hat und Gedichte geliefert hat. Und es war schon Emil die Detektive rausgekommen, also 29, wenn wir jetzt den Briefen von Kästner glauben, mit der Jahreszahl. Und dieses Buch hatte der Kästner mit einer Widmung diesem kleineren Sohn von diesem Zeitungsredakteur geschenkt. Der ältere Bruder ist bei der HJ. Und es geht in diesem Buch für Kinder, um die nicht uninteressante Frage, ist man ein besserer Mensch, wenn man kein Nazi ist, oder ist man ein schlechterer Mensch, wenn man kein Nazi ist? Und der ältere Bruder sagt zu ihm, was liest denn dieses Buch da? Und der Junge hat das also im Monat immer einmal gelesen und hat das schon ein paar Jahre. Und weil er Angst hat, versteckt er das Buch unter seinem Bett ganz hinten, dass der Bruder es nicht findet. Und da kommt, der kennt eben den Kästner und der Kästner erzählt ihm von dem Kabarett der Komiker und von Walter Trier. Und dann geht der Junge eines Tages nach der Schule, die wohnen im Kiez dort, Sübelstraße, geht er rüber zur Kabarett der Komiker und guckt sich das Bild an mit zwei Schulkameraden. Und hat vorher Walter Trier kennengelernt bei irgendeiner Einladung und der hat ihm davon erzählt. Und dann kommt der Chef des Kabaretts und dann gibt es so eine kabarettistische Szene, wo der sich so zwischen den Zeilen über die Nazis auslässt und so. Wunderbar zu lesen, kann man nur seinen Kindern empfehlen, also den etwas älteren Kindern oder selber auch lesen. Philip Kerr hat diese Zeit und diese Orte alle nochmal aufleben lassen. Also das ist eine ganz wunderbare Sache und wie dort, also da passiert auch ein Mordfall und offenbar mit Nazis im Tiergarten und die Kinder wollen das aufklären. Also es ist stark angelehnt an Emil und die Detektive, an die Zeit und ja, aber aus heutiger Sicht eben. Also das ist eine, lohnt sich zu lesen, diese ganze Sache.
Dann kommen wir jetzt nochmal zurück auf die dunklen Jahre. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, er ist ja in Berlin geblieben, er hat auch hier dann viel gearbeitet, hat auch beim Film gearbeitet, aber jetzt weiß ich nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, so habe ich es in Erinnerung, sein Name tauchte nirgendwo mehr auf. Stimmt das? Das ist ja so ein Schicksal, was ja viele Künstler und Künstlerinnen, aber ich weiß es vor allem von Künstlern, dass die zwar in Deutschland bleiben konnten und gearbeitet haben. Bruno Balz war ja auch so einer, der wegen Paragraph 175 Probleme hatte mit den Nationalsozialisten. Er war auch eingesperrt und gefoltert deswegen, hat aber eben so wichtige Musik geschrieben oder Liedtexte geschrieben, dass man ihn trotzdem da behielt. Aber auf den Tonträgern und in den Filmen tauchte sein Name nicht auf. Das war bei Kästner auch so, oder?
Ja, Kästner hat unter Pseudonym gearbeitet. Also hat sich wohl von einem Freund, Robert Neuner, den Namen ausgeliehen und hat das lebenslängliche Kind geschrieben. Das ist genau Drei Männer im Schnee. Wobei die Pointen im Roman noch mal besser sind. Offenbar hat das verändert oder umgeschrieben oder irgendwie was neu gemacht. Das kam dann als Robert Neuner raus. Er hat auch unter anderen Namen geschrieben. Und er hat dann, und das kann ja nur mit Billigung von Goebbels stattgefunden haben, den großen Ufer-Jubiläumsfilm geschrieben, Münchhausen, mit Hans Albers in der Hauptrolle. Und ein Pseudonym, ich glaube, unter dem hat er es auch geschrieben, Berthold Bürger. Ich will das jetzt nicht durcheinander bringen. Jedenfalls, es tauchte gar nichts über einen Autor im Vor- oder Abspann auf. Aber wenn man die Dialoge hört und Kästner kannte oder heute Kästner kennt, dann weißt du genau, das kann nur Kästner geschrieben haben. Und es finden auch, da kann ich jetzt keine einzelnen Beispiele nennen, aber das kann man ja alles nachlesen. Es gibt viele auch so politische Geschichten in diesem Film, so Äußerungen, die man natürlich auf Deutschland beziehen konnte, aber da ging es eigentlich um die russische Kaiserin. Aber wenn man das raffiniert genug formulierte, wie Werner Fink später ein Meister in diesen Dingen ja auch war, der hat ja auch nicht gesagt, was er meinte, aber man wusste genau, was er meinte, wenn er was sagte. Also das ist, so war das eben dann auch bei Kästner. Ja, Kästner hat für die Ufer viel gearbeitet und er war, das haben wir ja auch schon erzählt, sehr, sehr vernetzt. Nicht nur im Zeitungswesen, auch beim Film. Und hat auch da irgendwie, weiß ich nicht, auch Gelegenheitsjobs gemacht. Und wie gesagt, Frau Enderle arbeitet ja noch als Dramaturgin bei der UFA in Babelsberg. Und das hat Kästner später im Grunde genommen, man weiß nicht, was mit ihm passiert wäre dann in Berlin, 45, April, Mai, das Leben gerettet. Und das war durch einen Zufall, wenn es denn Zufälle gibt, der Luise-Lotte Endele zu danken, die traf auf dem Filmgelände in Babelsberg, was man ja heute, wenn man da mal so reingeht, kann man ja sehen, Marlene Dietrich-Halle und wo der Blaue Engel gedreht wurde und all diese Sachen. Und die traf dort den Uferherstellungsleiter Eberhard Schmidt. Der sagte, was machst denn du noch hier? Und dann sagt sie, ja, ich kann die Stadt nicht verlassen, weil Kästner darf nicht raus. Der kriegte keine Papiere. Der wollte doch irgendwo hinfahren, war es wegen der Eltern in Dresden, wollte er nach dieser Bombenkatastrophe, glaube ich, die Eltern besuchen. Er kriegte keine Papiere, er durfte also Berlin nicht verlassen. Nun ja, auch also nicht gerade vielleicht sehr beliebte Person bei manchen Leuten oder so. Und dann hat dieser Eberhard Schmidt, da lief offenbar schon irgendeine Nummer, und der hat sofort in seinem Büro Papiere ausgestellt und hat Erich Kästner zum Drehbuchautor eines Filmprojekts befördert. Dieser Film hieß Das verlorene Gesicht. In der Rückschau auch ein schöner Titel. Das verlorene Gesicht. Und hat damit mit einem Transport Kästner, und ich denke, dass die Luise-Lotte Endele da auch damit von der Partie war, und viele, viele andere Leute, es war die Rede in einer Biografie von ein paar Dutzend Menschen, alle nach Meierhofen in Tirol chauffiert. Und dort haben die diesen Film gedreht, Das verlorene Gesicht. Ohne Film in der Kamera, sie hatten ja nichts mehr. Und so haben die dort überlebt in Tirol.
Ich weiß nicht, da gab es vor kurzem auch einen Roman drüber, der das fiktionalisiert hat, aber genau diese Geschichte habe ich vor 2-3 Jahren in irgendeinem Roman auch gelesen. Ja, spannend. Und danach hat er noch ein paar Jahrzehnte gelebt, 74 ist er gestorben, aber wie ging es denn nach dem Krieg für Kästner weiter?
Kästner galt als unbescholten. Ich weiß nicht, ob er ein Entnazifizierungsverfahren mitmachen musste. Er galt als unbescholten. Und die Amerikaner haben ja, und nicht nur in München, sondern ja auch hier in Berlin und so weiter, Hans Habe kam ja mit denen, glaube Golomann kam auch mit diesem Journalisten zurück. Und die haben hier das Pressewesen ja wieder aufgebaut. Und so auch in München. Und da gab es die sogenannte Neue Zeitung. Und die Amerikaner haben Kästner dort zum Feuilletonchef gemacht. Und das hat er von 1945 bis 1948 inne gehabt, dieses Amt, und hat auf diese Art und Weise sehr schnell in der Öffentlichkeit wieder Fuß fassen können. Die Leute wussten, den gibt's noch, man wusste doch nicht, wer lebt noch und wer lebt nicht. Und gab ja auch keine Verbindungen mehr, Telefonverbindungen, Post war ja alles weg. Und er hat diese Zeitung geleitet und auch eine Jugendzeitschrift dort. Und durch diesen, vielleicht auch diesen Report von Zuckmeier, der über Schriftsteller geschrieben hatte hier aus der Nazi-Zeit. Kästner galt als unbescholten und hat das ausgeübt. Und vor allem brauchten sie ja deutschsprachige Autoren. Man wollte ja die Menschen hier auch dann neu bilden. Und das kannst du ja schlecht in englischer Sprache machen. Also die Besatzungsmacht hat gute deutsche Autoren genommen und hat die das schreiben lassen. Und das war sein Amt. Und 46 im September, es gab zwei Anläufe, wo er aber keine Papiere kriegte. Es waren ja in Zonen dann alles aufgeteilt. Aber 46 klappte es dann, dass er nach Berlin kam. Und hier auch gleich ein Interview im RIAS Berlin hatte, dem damals von den Amerikanern installierten Radio, Radio im amerikanischen Sektor, also in Schöneberg am Stadtpark. Heute ist das Deutschlandfunk Kultur dort drin. Hat er Interview gehabt, er traf alte Freunde wieder, alle die Leute, die hier diesen Krieg überlebt hatten. Und interessanterweise, wir haben schon mal, als es ums romanische Café ging, Mascha Kaleko, die ja auch so ein bisschen gehandelt wurde als ein weiblicher Kästner, in ihren Gedichten ja auch, da gibt es nicht von mir diese Erfindung, die Formulierung gab es irgendwo. Sie ist im Ton auch manchmal recht ähnlich. Man könnte bei manchen Gedichten, auch bei den Liebesgedichten denken, ist eigentlich von ihm oder sowas. Nicht, dass sie da Plagiate geschrieben hätte, die hat da ein ganz eigenes Ding gemacht. Aber hier gibt es eine ganz interessante Parallele. Kästner hat die Stadt Berlin oder die Reste davon, die er dann hier vorgefunden hat bei diesem ersten Berlin-Aufenthalt, mit Pompeji verglichen. Und genau das macht Kaleko in einem Gedicht. Sie kam, ich meine, da aus Amerika, sie war ja nach New York emigriert, hat in der Bleibtreustraße gewohnt, da hängt auch die KPM-Gedenktafel für sie und ist damals mit Mann und Sohn, konnten die nach Amerika gehen. Und dann kam sie wieder und dieses Gedicht heißt Wiedersehen mit Berlin und sie beschreibt auch so ein bisschen in der Rückschau, wie es früher war und wie es hier wieder riecht. Und meine, in New York, wo stehen denn da schon Bäume? Also hier, wie es im Grunewald riecht und im Tiergarten, alles sowas. Und ich habe diese Strophe habe ich mal rausgeschrieben, weil die ganz schön ist und eben auch Pompeji bemüht. In der letzten Strophe heißt das, wo sie sich erinnert an früher, Berlin im Frühling und Berlin im Schnee. Mein erster Versband in den Bücherläden, die Freunde vom romanischen Café. Wie viele seh ich, dass ich nicht mehr seh. Wie laut Pompejis Steine zu mir reden. Wir schluckten beide unsere Medizin. Pompeji ohne Pomp. Bonjour, Berlin. Also wer es nicht weiß, Pompeji war eine antike Stadt am Golf von Neapel. Und als der Vesuv 79 nach Christi ausbrach, wurde diese Stadt verschüttet. Und unter der Vulkanasche war sie ja weitestgehend konserviert. Das ist ja heute ein Museum. Man hat ja da Menschen, die erhalten waren, ausgegraben und deren Alltagsleben rekonstruieren können. Nur das war konserviert. Unter der Asche, die hier in Berlin lag, da war eben nichts mehr. Und ja, das hat eben die wiederkamen, auf diese oder jene Art und Weise sicherlich hart getroffen. Und dann haben wir unter anderem den Trümmerfrauen, das Wort kann man ja hier mal erwähnen, auch wenn es bei Kästner, vielleicht kommt es in irgendeiner Prosa vor, die ich nicht kenne, die er nach dem Krieg geschrieben hat, aber unsere Großmütter oder vielleicht unsere Mütter, na, und meine Mutter nun nicht mehr, die war zu jung. Na, nee, ging ja auch, Jahrgang 29, die dann eben Steine gekloppt haben und aus diesen restlichen Steinen hat man die Häuser wieder aufgebaut. Und wenn ich heute durch die Stadt gehe und denke, hier stehen die alten Häuser, also das Renaissance-Theater zum Beispiel ist doch so ein Kuchenstück-Grundstück, so diese Ecke dazwischen, der Kneseberg und der Hardenbergstraße. Ich habe eine Luftaufnahme gesehen, das war vielleicht in einer Zeitung zum Jubiläum Kriegsende oder irgendwas. Da war in der Kneseberg, es war alles kaputt, alles weg. Und vorne steht nur dieses eine Haus mit dem Theater drin, das einzig erhaltene, glaube ich, Art-Deco-Theater, was ohne Kriegsschäden erhalten ist, dieses schöne Haus. Also das ist schon ein Wunder, aber was drumherum aus dieser Stadt geworden ist, dass man Straßenzüge rekonstruiert hat und ich weiß nicht was, das sind ja alles ungeheure Dinge. Aber mit Kästner, ja, der war ja dann auch wieder noch in Berlin, das ist ja auch noch so ein ganz später Punkt in seinem Leben. Aber mit Kästner war es als Lyriker, als Gedichtautor eigentlich vorbei. Weil dieses Genre, tagesaktuelle Lyrik zu schreiben, Dinge in Gedichten zu kommentieren, wie das später im guten politischen Kabarett, so bei der Münchner Lach- und Schießgesellschaft oder dem Berliner Stachelschwein dann noch stattfand, das war erstmal vorbei. Ich glaube, die Leute wollten damit nichts mehr zu tun haben. Hm. Erstmal kannten die, die überlebt haben, die Jüngeren wussten gar nicht, wer Kästner ist, unter Umständen. Oder wer ein Tucholsky war. Oder auch mir hat eine Freundin, die Witwe meines Kollegen Karl John, erzählt, als ich mal sie besuchte, sagt sie, da wo du auf dem Sofa sitzt, da hat Holländer gesessen. Wir waren bei ihm in einer Vorstellung hier in Berlin, 60er Jahren. Und er saß da und weinte und sagte, meine Zeit ist vorbei, weil diese Veranstaltung mit ihm so sauschlecht besucht war. Also die Leute wollten vielleicht dieses Deutsche nicht mehr, das Genre war vorbei. Ich höre immer wieder, dass man nach dem Krieg erstmal hungrig war, nach allem, was aus Amerika, aus England, aus Frankreich kam. Sartre war plötzlich angesagt. Überall wurde von Thornton Wilder die kleine Stadt gespielt. Das waren die Dinge. Und Kästner hat natürlich sich retten können durch die Kinderbücher. Mhm. Die waren populär und er hat ja weiterhin Kinderbücher geschrieben und dann für seinen Sohn geschrieben. Kästner ist ja, ich meine, 1957 ist Thomas Kästner geboren. Kästner hatte unter den vielen, vielen Verhältnissen, die er hatte und worunter die Enderle wahrscheinlich irrsinnig gelitten hat, er glaube ich weniger, hatte einen Sohn Thomas, der lebt in der Schweiz nach wie vor. Und diese Frau war, wenn ich das richtig erinnere, Schauspielerin, Friedel Siebert. Und die lebte hier in Berlin, in Hermsdorf, in der Parkstraße 3a. Das ist ein Ort, den kann man besuchen, also steht ein normales Haushalt, war eine Doppelhaushälfte wohl, und da hängt eine Tafel, dass Kästner da gewohnt hat. Und er ist von 64 bis 69 da wohl, ich weiß nicht, ob ständig, regelmäßig gewesen oder ob er nur immer hin und her flog, also der Junge war ja schon älter. Frau Enderle hat das wohl erst erfahren, als der Junge schon 2 Jahre alt war. Die muss durch die Decke gegangen sein. Also das war, ich habe ja vorhin schon gesagt, das war eine offenbar heftige On-Off-Beziehung oder was. Denn Kästner hat ja viele nachgewiesene Freundinnen gehabt und war auf dem Metier genauso fleißig, mindestens wie bei der Literatur. In Hermsdorf, ja. Aber das ist mir erst heute Morgen so aufgefallen. Bei Kästner gibt es doch in Emil und die Detektive und bei Pünktchen Anton. Es gibt immer eine Mutter mit einem Sohn ohne Vater. Und eigentlich hat sich das in Kästners Leben dann fortgesetzt, weil die Mutter lebte ja mit dem Jungen ohne den Vater. In dem Fall lebte der Vater noch. Bei den anderen Vätern wissen wir nicht, ob die im Ersten Weltkrieg gefallen sind oder was da passiert war. Aber in Kästners Leben, ja, die lebte hier eben in Hermsdorf und es muss so unschöne Szenen gegeben haben. Und wenn ich das aus den Biografien, was die Herren mir da erzählen, so deuten soll, dann denke ich, Kästner war da nicht sehr mutig, um sich zu entscheiden. Die Enderle kannte er seit den 20er Jahren, die war in seinem Alter, diese andere Frau war sehr viel jünger und da war der kleine Junge. Und wie es da verschiedene Angaben über Erscheinungsdaten von Emil die Detektive gibt, wann das Buch rausgekommen ist, wird immer wieder sehr verschieden dargestellt, wie diese Sache mit Mutter und Sohn und Vater ausgegangen ist. Zum einen hieß es, Kästner sei nicht geeignet gewesen, nur in Hermsdorf zu sitzen und Vater zu spielen. Er war ja nun immerhin Ende 50. Und hatte immer noch ganz andere Interessen, als da zu hocken. Und die Enderle saß eben in München und, naja, er ist dann bei Louise Lotte Enderle geblieben und Mutter und Sohn sind in die Schweiz gezogen. Und da lebt der Thomas Kästner heute noch. Und damals zum 100. Geburtstag von Kästner, also im Jahre 1999, hat er wohl nur ein Interview gegeben, dem Stern. Ich habe das selber nicht gelesen, dieses Interview. Man hat mir nur berichtet, er hätte in dem Interview gesagt, er hat mit Kästner gar nichts zu tun. Er hatte war nicht gut zu sprechen auf seinen Vater. Und das kann man natürlich verstehen. Er hat das ja sehr bewusst mitgekriegt, den Kästner. Und ob er sich gekümmert hat, Erich Kästner von München aus, darüber können wir nicht raten und nicht rätseln. Das ist Erich Kästner ist 1974 gestorben. Also schwierige Angelegenheit. Und man denkt, schade, eigentlich hatte Kästner doch so viel für Kinder übrig. Und da hat das irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt. Aber eins muss man auch bei Kästner sagen, vielleicht so abschließend sagen, dass vieles bei Erich Kästner immer unterm Deckel gehalten wurde, dass vieles auch beschönigt wurde, trotzdem irgendwie die Wahrheit im Raume stand. Aber auch Louise Lotte Enderle soll die Muttchenbriefe, also die Briefe, die Kästner seiner Mutter ja fast täglich in Postkarten geschrieben hat, übrigens auch in der Nazizeit offene Postkarten geschrieben hat über Dinge. Und das ist gut gegangen. Dass auch die Enderle, als sie das rausging, auch Dinge geschönt haben soll und so. Also es ist nie so, es ist so merkwürdig. Letzten Endes steht alles über Kästner in seinen Texten. Aber andererseits heißt es, nein, es hat mit mir gar nichts zu tun und so. Das wird immer offen bleiben, mit Faszinosum bleiben, auch die Zeit zwischen 33 und 45. Es gibt das sogenannte Blaue Buch. Das habe ich damals schon gekauft in Marbach im Literaturarchiv. Die brachten das raus, dieses sogenannte Kriegstagebuch. Kästner wollte einen Roman über das Dritte Reich schreiben, was er nie gemacht hat. Peter de Mendelssohn hat in einem Fernsehinterview auch gesagt, man versteht nicht, warum er es nicht geschrieben hat. Er hat aber auch dieses sogenannte Kriegstagebuch sehr spät erst angefangen. Und dann hat er aber immer verbrämter auch geschrieben, Notizen gemacht und ist nichts draus geworden. Es kam eine verkürzte Version raus, notabene 45, auch sehr verknappt. Und dann das Blaue Buch im Literaturarchiv in Marbach und später dann kam es richtig als Buchausgabe. Da kann man Dinge drin lesen, aber man erfährt, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig viel. Also Erich Kästner, das gehört auch dann zum Schluss dieses Lebens, dieses so irrsinnig erfolgreichen Lebens, das durch die Nazizeit und den Krieg zerstört wurde. Er gehört dazu, dass er neben seinen gesundheitlichen Problemen, diese Lungentuberkulose und den Herzschaden, den er dem Sergeanten Waurich bei der Schinderei nach der Einberufung zum Ersten Weltkrieg sich zugezogen hatte, dass Kästner schwerster Alkoholiker war. Also man sieht ihn auf Gläsern, immer mal mit einem Whiskyglas oder so. Es gibt die wunderbare Autobiografie von Marcel Reich-Ranitzky, der erste wirkliche Prominente in der Erinnerungsliteratur der Überlebenden ist und damit einen Damm gebrochen hat eigentlich. Und ich glaube, es ist ziemlich gleich am Anfang, im dritten Kapitel, beschreibt er eine Begegnung, also Marcel Reich-Ranitzky, für die, die ihn nicht mehr kennen, er ist ja schon eine Weile tot, war ein Literaturkritiker Papst, also Autor, dann 50er, 60er Jahre, Gruppe 47 und dann später bei der FAZ ganz wichtig und hatte eine sehr populäre, große Fernsehsendung im ZDF, das Literarische Quartett. Und der schreibt, er hat eine Begegnung mit Kästner und der war so sturztrunken, dass man gar nicht mit ihm reden konnte. Also Kästner kann nicht als glücklicher Mensch gestorben sein, wenn man das alles so sieht. Mit diesen Erfolgen, ich denke, das bricht einen Menschen auch, wenn das so total weg ist und man da eigentlich vergessen ist und dann aber mit den Kinderbüchern, anderen Dingen, Verfilmungen natürlich nochmal viel Geld verdient mit Neuauflagen der Bücher, aber die Gesundheit im Eimer, private Beziehung irgendwie nicht glücklich, wenn man die Bücher glauben kann, die über ihn geschrieben sind. Also schade, traurig, weil er hat so viele ja auch lustige Sachen und schöne Gedichte geschrieben, über Lokale auch und autobiografisch. Aber es ist so, er war eben auch ein Melancholiker. Vielleicht kann man das hier, weil wir haben ja über Kästner und Berlin gesprochen, hier dieses Gedicht so zum Abschluss nehmen. Und ich denke, es spielt auch im Café Carlton, wo auch ein sehr komisches Gedicht über einen Traum ist, aber das hier passt irgendwie gerade so gut. Sozusagen in der Fremde. Er saß in der großen Stadt Berlin an einem kleinen Tisch. Die Stadt war groß, auch ohne ihn. Er war nicht nötig, wie es schien, und rund um ihn war Plüsch. Die Leute saßen zum Greifen nahe, und er war doch allein. Und in dem Spiegel, in den er sah, saßen sie alle noch einmal da, als müsste das so sein. Der Saal war blass vor lauter Licht. Es roch nach Parfüm und Gebäck. Er blickte ernst von Gesicht zu Gesicht. Was er da sah, gefiel ihm nicht. Er schaute traurig weg. Er strich das weiße Tischtuch glatt und blickte in das Glas. Fast hatte er das Leben satt. Was wollte er in dieser Stadt, in der er einsam saß? Da stand er in der Stadt Berlin auf von dem kleinen Tisch. Keiner der Menschen kannte ihn. Da fing er an, den Hut zu ziehen. Not macht erfinderisch. Eine kleine Portion Optimismus im Kästnerschen Pessimismus, der in so vielen Texten vorherrscht, veröffentlicht in Gesang zwischen den Stühlen 1932. Also Kaffeehäuser, als es die noch gab. Kästner hat da wirklich gearbeitet, auch mit seiner Sekretärin vormittags, spielte eine große Rolle in Kästners Leben. Und ja, leider haben wir nicht mehr so viele Kaffeehäuser, wo man Zeitungen lesen konnte, Briefe schreiben konnte. Aber es gibt bei Kästner eine Menge Gedichte, die in Kaffeehäusern spielen, wo er die Gäste beobachtet hat. Aber ich glaube, in Wirklichkeit gehörte seine Vorliebe den Bardamen und den Kellnern. Über die hat er so geschrieben, da hat er sich gut in die hineinversetzt. Und das ist eine ganz schöne Sache. Also es lohnt sich, das zu lesen. Die Menschen haben mich immer nach diesen vielen, vielen Kästner-Lesungen gefragt, welches Buch sollen wir denn jetzt nehmen? Es gibt 4 Einzelgedichtbände, die kann man alle 4 kaufen. Die gibt es, glaube ich, auch alle im Taschenbuch, also ist nicht so teuer. Kann man das alles lesen, aber die meisten Gedichte aus meinem Programm und die er eben so schön zusammengestellt hat, ich habe das ja schon erzählt, nach Kapiteln zusammengestellt hat, wann man welches Gedicht lesen soll, die stehen in Dr. Erich Kästners Lyrische Hausapotheke. Der Doktor ist doppelt, er ist ja promovierter Germanist gewesen, aber in dem Fall behandelt er die menschliche Seele. Also wenn jemand, der uns jetzt gehört hat, fragt, was soll ich denn von Kästner lesen? Ich bin neulich in einem Interview gefragt worden, was ist mein Lieblingsbuch? Ich habe gesagt, 3 Männer im Schnee, weil es ein so wunderbarer Berlin-Roman ist und so irrsinnig komisch und alle diese ganzen Spießer und Neureichen auch aufs Korn nimmt. Und ich habe es im Theater 2 gespielt, in Dresden und in Berlin. 3 Männer im Schnee, ein großartiger Roman, eben auch ein Berlin-Roman. Die Lyrische Hausapotheke für Gedichte. Und Fabian sollte man eigentlich nicht auslassen. Das gehört auch zu Berlin.
Also dann in dem Fall die Neuauflage, Der Gang vor die Hunde, nehme ich an.
Auf jeden Fall.
Lieber Hans-Jürgen, dann bedanke ich mich für diesen wunderbaren, immer ausschweifenden und so viele andere Informationen noch mit hineinfließen lassenden Ritt durch Kästners Biografie, so könnte man es vielleicht mal sagen. Ich habe viel Neues erfahren. Du beschäftigst dich ja jetzt tatsächlich schon mehr als dein halbes Leben, kann man sagen, mit Kästner. Du hast quasi ein paar Jahre nach seinem Tod damit angefangen.
In München, interessanterweise, wo er begraben ist auch.
Ja. Ja. Hast jetzt schon so ein paar Literaturtipps gegeben und hast gesagt, was man vielleicht lesen kann. Aber was mich nochmal interessieren würde, ist, was macht denn Kästner noch so aktuell?
Ja, ich bin oft, als ich diese vielen, vielen Sachen so um den Hundertsturm gelesen habe, von Journalisten in so einzelnen Orten gefragt worden, was so bedeutend ist an Kästner. Und ich habe das die 3 großen V genannt bei ihm. Verstand, Vernunft, Verantwortung. Das sind drei Vokabeln, darüber sollte man mal nachdenken. Die würden uns in diesen Tagen, in denen wir jetzt sprechen, sehr gut tun. Und es machen ihn ganz viele Dinge aktuell. Wir haben das ja gehört, worüber er seine auch Auftragsgedichte geschrieben hat, ob es Wohnungsnot ist oder Politik oder das Wetter. Das ist wie bei Tucholsky, dass sich die Bedeutung manchen Gedichts, oh schöner Satz, die Bedeutung manchen Gedichts, sich auch von Jahr zu Jahr verschiebt oder manchmal nach 5 Jahren. Ich habe letztes Jahr Tucholsky wieder ausgegraben, den hatte ich 5 oder 6 Jahre nicht gelesen und dachte plötzlich, oh, das hat aber heute plötzlich eine ganz neue Bedeutung. Ach, guck mal, was der 1923 schon über Hitler geschrieben hat. Das gibt es auch bei Erich Kästner. Und die Leute, das ist meine Erfahrung, das Publikum, übersetzen manche Worte aus den 20er, 30er Jahren assoziativ auf heute. Und damit hat der Text die Aktualität und damit ist er ein Klassiker. Also ich bin ja kein Freund von Klassiker-Inszenierungen, die dann in Jeans und Gummistiefeln stattfinden oder irgend sowas. Ich bin der Meinung, wenn ein Stück aktuell ist und ein wirklicher Klassiker ist, dann kann man es so inszenieren, wie es im Reklamheft steht. Das kann man ja auf eine durchaus modernere Art und Weise tun. Götz Friedrich konnte das an der Oper fabelhaft oder Harry Kupfer. Die haben diese Stoffe von Wagner oder Richard Strauss rübergeholt. Das ging. Aber man muss es nicht so verfremden und mir mit dem Holzhammer, mit dem Zeigefinger sagen, ui, die Stelle ist aber jetzt ganz aktuell. Ich meine, man hat am Schauspielhaus, am Gendarmenmarkt, das war ja Staatsschauspiel, in der Zeit der 30er Jahre auch, es genügte doch in Don Carlos, den Poser sagen zu lassen, geben Sie Gedankenfreiheit, Sire. Das haben die bestimmt in richtigen Kostümen gespielt, so wie man sich's vorstellt. Aber es hat der politischen Führung doch gereicht, um den Satz dann streichen zu lassen aus dem Stück. Das brauchst du doch gar nicht irgendwie anders zu machen. Also das ist in ganz vielem ist es aktuell. Und ich denke, dass jeder Leser oder jeder Mensch, der bei mir zuhört, sei es in meinem Hörbuch oder im Theater mir zuhört, dass jeder seine eigene Aktualität findet und das für sich übersetzt. Oder was schön findet oder sagt, ach guck mal, hat sich ja nichts geändert. Ach, früher haben die Leute auch schon über das Wetter nur geredet. Aber zum Beispiel, ich habe dir erzählt von diesem Gedicht Maskenball im Hochgebirge. Da zieht eine verrückte Truppe von feiernden Gästen, besoffen und schlagerbrüllend mit der Jazzband aus dem verschneiten Hotel und rennt in den Wald und grölt. Und da kommt eine Lawine und macht die alle platt. Und da hat Erich Kästner vor etwa 100 Jahren den Satz geschrieben, der Natur riss einfach die Geduld. Also ich meine, muss man das noch erklären? Das muss man noch nicht mehr erklären. Aber er ist eben auch in seiner ganzen Großstadtpoesie und in der ganzen Stimmung in allem einfach schön. Man muss sich einfach darauf einlassen. Er ist eigentlich ein ganz moderner Autor und hat einfach nur aber dabei einen reicheren Wortschatz, als wir heute haben. Ich meine, wir haben den ja immer noch, er wird nur nicht benutzt. Mhm. Nicht?
Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich jetzt und sage dir zum einen danke für die vielen Informationen und für dieses schöne Gespräch, was für 2 Folgen gereicht hat, für 2 Podcast-Folgen. Und ich bedanke mich bei allen, die zuhören und dem Podcast die Treue halten, auch wenn er gar nicht mehr so regelmäßig kommt. Und mein Vorschlag wäre doch, dass du das letzte Wort hast, beziehungsweise dass wir Kästner das letzte Wort überlassen, was du aber zitieren darfst.
Also bei Kästner gibt es ja wunderbare, heute nennt man das einfach so Sprüche oder irgend sowas, nicht? Und ich zucke immer zusammen, wenn so runtergeleiert wird. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also das kann man sich auch auf der Zunge zergehen lassen, mal diese Sachen, wenn man nämlich einfach sagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also mit anderen Worten, man muss den Arsch hochkriegen. Dann kann man das machen. Aber es gibt einen kleinen Vierzeiler, der auch, wenn du mich nach Aktualität fragst, sowas von ins Schwarze trifft. Ich weiß nicht, wie die Überschrift heißt. Also das sind ja auch keine Sprüche oder so Gelegenheitsverse. Das sind ja, man nennt das ja literarisch Epigramme. Und da gibt es eins, das heißt, vergiss in keinem Falle, auch dann nicht, wenn vieles misslingt, die Gescheiten werden nicht alle. So unwahrscheinlich das klingt.
Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.